Wer von uns hat sich schon mal gefragt, wie geht es denn jetzt weiter? Ich glaube, in unserer aktuellen Situation fragen sich das ganz viele. Unsere Welt wird von dem Virus durchgeschüttelt. Jeden Tag bekommen wir neue Informationen und wir fragen uns, wie wird es weitergehen? Was kommt in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zu? Aber nicht nur in Corona-Zeiten ist diese Frage für unser Leben immer wieder ganz relevant. Es ist eine Grundfrage unseres Lebens. Wir stehen vor dem Schulabschluss, in der Ausbildung oder im Studium und immer wieder kommt die Frage, wie geht es denn weiter? Vielleicht geht es der Firma schlecht, die Sorge um den Arbeitsplatz ist da und die Frage ist, wie geht es weiter? Oder wir haben den lieben Menschen verloren und wir leiden unter dieser großen Lücke und fragen uns, wie kann es denn jetzt weitergehen? Wie geht es weiter, ist ein Dauerbegleiter in unserem Leben. Und das, was diese Frage so herausfordernd macht, ist, dass wir Menschen eben nicht in die Zukunft schauen können. Wir können Prognosen machen, wir können Wahrscheinlichkeiten berechnen. Und wir können uns herrlich darüber streiten, welche Prognose denn stimmt und welche aus welchen Gründen Unsinn ist. Das ist unser Los als Menschen, die wir in der Zeit leben und an die Gegenwart gebunden sind. Und es macht uns unsicher, weil wir nicht gerne Entscheidungen treffen, die auf Vermutungen oder Prognosen beruhen. Es fällt uns schwer und wir ringen, wir denken nach. Manchmal kommen wir fast in so eine Endlosschleife, die uns richtig gehend lähmen kann. Auch als Christen sind wir gegen solche Fragen, gegen solches Grübeln nicht immun. Aber wir haben ein gewaltiges Vorrecht. Wir kennen den, der weiß, wie es weitergeht. Und Gott lädt uns ein, dass wir alle unsere Sorgen bei ihm ablegen dürfen. Gott sagt uns nicht, komm zu mir und ich zeige dir, wie deine Zukunft genau ablaufen wird. Er sagt uns etwas ganz anderes. Komm zu mir und vertraue mir, dass ich dein Leben in meiner Hand habe, dass ich dich führen werde, dass ich dich auf meinen guten Wegen ans Ziel bringen werde. Diese Wege Gottes können sehr unterschiedlich aussehen. Sie müssen auch nicht unseren Vorstellungen entsprechen. Es sind seine Wege. Und die sind gut und richtig. Die Herausforderung und gleichzeitig die Einladung, vor die Gott uns immer wieder stellt, ist, vertraue mir. Auch für das Volk Israel stellte sich die Frage, wie geht es denn weiter? Und diese Frage hat sie immer wieder bewegt. Und in unserem heutigen Abschnitt aus der Bibel wird es für Israel und besonders für Mose ganz konkret. Israel befindet sich am Ende der Wanderung durch die Wüste. Sie sind östlich vom Jordan. Und zwischen den Israeliten und dem Land, das Gott ihnen versprochen hatte, lag noch das Gebirge Abarim. Das bedeutet, Israel konnte das verheißene Land noch nicht sehen. Aber die Fragen waren klar. Wie würde es weitergehen, wenn sie dann das Land erobern sollten? Können sie die Feinde besiegen? Und für Mose? Für ihn war eines klar. Sein Auftrag für das Volk ging zu Ende. Gott hatte ihm sehr deutlich gesagt, dass er nicht in das versprochene Land gehen darf. Wie würde es weitergehen? Wer würde seine Aufgabe übernehmen? Und von Mose stellte sich sicher auch die Frage, wie würde denn sein Leben enden? In diese Fragen werden wir hineingenommen in 4. Mose Kapitel 27. Wir lesen die Verse 12 bis 23. Und der Herr sprach zu Mose, steige auf das Gebirge Abarim dort, und sieh das Land, das ich den Söhnen Israel gegeben habe. Und wenn du es gesehen hast, dann wirst auch du zu deinen Völkern versammelt werden, wie dein Bruder Aaron versammelt worden ist. Weil ihr euch in der Wüste Zin beim Streit der Gemeinde meinem Befehl widersetzt habt, mich durch das Wasser vor ihren Augen als heilig zu erweisen. Das ist das Streitwasser von Kadesh in der Wüste Zin. Und Mose redete zu dem Herrn und sprach: Der Herr der Lebensgeister, der Herr des Lebensgeistes allen Fleisches, setze einen Mann über die Gemeinde ein, der vor ihnen her zum Kampf auszieht und vor ihnen her ins Lager einzieht und der sie ausführt und sie einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm dir Josua, den Sohn des Nun, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn und stelle ihn vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde und beauftrage ihn vor ihren Augen und lege von deiner Würde einen Teil auf ihn, damit die ganze Gemeinde der Söhne Israel ihm gehorche. Und er soll vor den Priester Eleazar treten und der soll für ihn das Urteil der Urim vor dem Herrn befragen. Auf dessen Befehl sollen sie ausziehen und auf dessen Befehl sollen sie einziehen. Er und alle Söhne Israel mit ihm, ja, die ganze Gemeinde. Und Mose tat es, wie der Herr ihm geboten hatte, und nahm Josua und stellte ihn vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde. Und er legte seine Hände auf ihn und beauftragte ihn, wie der Herr durch Mose geredet hatte. Israel steht vor wichtigen Veränderungen und sie dürfen erleben, Gott ist da. Er hat unsere Situation in der Hand. Er weiß, wie es weitergeht und er hat schon alles vorbereitet. Und wenn wir diese Verse lesen, dann ist es nicht nur eine Einladung zu staunen, wie Gott mit Israel umgegangen ist. Es ist auch eine Einladung für uns, ihm wirklich zu vertrauen. Auch mit allen unseren Wie geht es weiter? Fragen. Zunächst sehen wir, wie Gottes Wort ergreift. Es war ja die Frage, wie geht es denn mit Mose weiter? Und Gott zeigt, wie er das Leben von Mose in seiner Hand hat. Wie geht es uns, wenn wir lesen, wie Gott mit Mose umgeht? Mose war ja nicht irgendwer. Er war der Mann, den Gott als Führer für sein Volk ausgewählt hatte. Und jetzt durfte Mose nur auf den Berg gehen und ins verheißene Land hinüberschauen, aber keinen Schritt in das verheißene Land hineingehen. Warum muss Gott denn so hart mit Mose sein? Gott wiederholt in unseren Versen nochmal den Vorwurf gegen Mose. Wir können die Ereignisse in 4. Mose 20 nachlesen. Die Israeliten waren in Kadesh. Es gab kein Wasser und die Israeliten machten Mose wieder mal Vorwürfe. 4. Mose 20 ist die zweite Geschichte, wo Mose mit einem Felsen und mit Wasser zu tun hatte. Beim ersten Mal, am Anfang der Wüstenwanderung, gab Gott Mose den Auftrag, auf den Felsen zu schlagen und dann floss Wasser heraus. Beim zweiten Mal, am Ende der Wanderung durch die Wüste, war es anders. Mose und Aaron bekamen von Gott den Auftrag, geht hin und redet mit dem Felsen, dann wird er euch Wasser geben. Doch Mose war so aufgebracht, so sauer über das Volk, dass er nicht das tat, was Gott von ihm wollte, sondern zweimal gegen den Felsen schlug und sich selbst in den Mittelpunkt stellte, anstatt Gott die Ehre zu geben. Darauf sagte Gott in 4. Mose 20, Vers 12, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Was war die Sünde von Mose und Aaron? Sie haben Gott nicht in den Mittelpunkt gestellt. Sie waren vor den Augen der Israeliten eben keine Zeugen Gottes in dieser Situation. Auch in Kapitel 27 wiederholt Gott genau diesen Vorwurf. Ihr habt mich nicht als heilig erwiesen. Schlussendlich haben sich Aaron und Mose in dieser Situation als Rebellen gegen Gott erwiesen. Wie es das Volk während der Zeit der Wüstenwanderung immer wieder gemacht hat. Und sie müssen die Konsequenzen ihrer Schuld tragen. Es ist wichtig, dass wir die Dimension sehen, die hinter diesem Ereignis steht. Es geht ja um die Frage, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Und Gott zeigt, dass dieses Volk nur aus seiner Gnade leben kann. Er muss sie versorgen. Und hinter dem Bild des Felsens steckt eine tiefe geistliche Wahrheit. Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 4 über diesen Felsen. Dort steht, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Dieser Fels ist also ein Bild für Christus. Und was passierte beim ersten Mal, als Mose mit dem Felsen zu tun hatte? Eigentlich hätte das Volk für ihren Widerstand gegen Gott verdient gehabt, dass er sie bestraft. Stattdessen wird der Felsen geschlagen, der ein Symbol für Jesus Christus ist. Gott lässt sich selbst schlagen, dem Volk dagegen erweist er seine unverdiente Gnade. Beim zweiten Mal war dann dieser Schlag nicht mehr nötig. Und schon gar nicht hatte ein Mensch das Recht, von sich aus diesen Schlag gegen den Felsen auszuführen. Nein, Jesus Christus wurde einmal geschlagen. Das heißt, er starb einmal für unsere Sünden, damit sie für immer vergeben werden können. Nun dürfen wir ihn einfach darum bitten. Und er wird uns vergeben. Und seine Gnade schenken. Genauso wie Gott Mose aufforderte, rede mit dem Felsen und dann wird meine Gnade, in diesem Fall das Wasser, fließen. Als Mose und Aaron hier falsch handelten, ging es also nicht um eine kleine Sache. Es ging um etwas ganz Großes. Es ging um Gottes Plan, um seine Gnade. Und sie als Gottes Repräsentanten hatten den Auftrag, Gottes heiliges Handeln hier wiederzuspiegeln. Das taten sie nicht und stellten sich stattdessen in den Mittelpunkt. Die Konsequenz dieser Schuld musste Mose tragen und es bedeutete für ihn, genauso wie für Aaron, dass sie nicht ins verheißene Land gehen durften. Wir sehen in diesen Versen, wie Gott sehr deutlich betont, dass er ein heiliger Gott ist. Ein heiliger Gott, der ein Urteil spricht. Und gleichzeitig sehen wir Gottes Gnade auf wunderbare Weise leuchten. Wie wir es schon die ganze Zeit während der Wüstenwanderung sehen. Ohne Gottes Gnade hätte Israel die Wüstenzeit niemals überlebt. Und ohne Gottes Gnade könnten auch wir niemals bestehen. Doch wie sehen wir die Gnade Gottes in diesen Versen? Zunächst mal daran, dass Gott in Vers 12 ganz schlicht sagt, dass er dem Volk das Land gegeben hat. Diese Verheißung ist so gewiss, dass Gott sie schon in der Vergangenheit formuliert, auch wenn die Eroberung noch bevorsteht. Dann zeigt Gott seine Gnade auch dadurch, dass Mose auf den Berg gehen und das verheißene Land sehen darf, in das Gott sein Volk bringen wird. Und schließlich sagt Gott Mose zu, dass er das himmlische verheißene Land erreichen wird. Genauso wie Aaron. Die Konsequenzen, die Mose für seine Rebellion tragen musste, waren da. Aber sie bedeuteten nicht, dass er aus Gottes Gnade gefallen ist. Und der größte Beweis für diese Gnade lesen wir in den Evangelien. Als Jesus mit drei seiner Jünger auf den Berg der Verklärung gegangen ist, erschienen ihnen zwei wichtige Männer Gottes aus dem Alten Testament. Der eine war Elia und der andere war Mose. Der Mose, der nicht in das verheißene Land durfte, aber der durch Gottes Gnade das ewige verheißene Land erreicht hat. Wie ging es weiter für Mose? Gott hatte sein Leben im Griff, auch seinen Tod. Und Gott hat die Ewigkeit von Mose im Griff. Aber es geht in diesen Versen ja um mehr als nur um das Leben von Mose. Wie würde es mit dem Volk weitergehen? Und wenn wir ab Vers 16 lesen, dann sehen wir, dass Gott einen guten Plan mit Israel hatte. Ich lese nochmal ab Vers 16. Der Herr, der Gott des Lebensgeistes allen Fleisches, setze einen Mann über die Gemeinde ein, der vor ihnen her zum Kampf auszieht und vor ihnen her ins Lager einzieht und der sie ausführt und sie einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm dir Josua, den Sohn des Nun, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn, und stelle ihn vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde, und beauftrage ihn vor ihren Augen, und lege von deiner Würde einen Teil auf ihn, damit die ganze Gemeinde der Söhne Israel ihm gehorche. Und er soll vor dem Priester Eleazar treten, und er soll für ihn das Urteil der Urim vor dem Herrn befragen. Auf dessen Befehl sollen sie ausziehen, und auf dessen Befehl sollen sie einziehen, er und alle Söhne Israel mit ihm. Ja, die ganze Gemeinde. Und Mose tat es, wie der Herr ihm geboten hatte, und nahm Josua und stellte ihn vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinde. Und er legte seine Hände auf ihn und beauftragte ihn, wie der Herr durch Mose geredet hatte. Mose zeigt in diesen Versen, was einen echten Leiter ausmacht. Er kümmert sich nicht vor allem um seine Angelegenheit, nein, er hat das Volk im Blick und er weiß genau, dass dieses Volk einen Leiter braucht. Das sagt er Gott ganz direkt. Und Gott hat einen Plan. Er hat Josua schon lange auf diese Aufgabe vorbereitet. Josua war jahrzehntelang der Diener von Mose. Josua war einer der 12 Männer, die das Land Kanaan ausgekundschaftet hatten. Mose sollte für das Volk Israel sichtbar machen, dass seine Autorität auf Josua überging. Wobei ganz klar gemacht wird, dass Josua eben kein zweiter Mose war. Vielmehr bekommt Josua einen Teil der Vollmacht, den Mose hatte. Mose war einzigartig. Er war derjenige, der das Gesetz von Gott empfangen hatte und er es dann dem Volk gebracht hatte. Die Aufgabe von Josua war ganz schlicht, diesem Gesetz zu gehorchen und es auf das Volk anzuwenden. Josua war auch kein zweiter Mose im Blick auf die Art, wie Gott mit ihm redete. Mit Mose redete Gott von Mund zu Mund. Bei Josua wird der Priester Eleazar sehr wichtig. Gott benutzt diesen Eleazar als Sprachrohr, um Josua zu führen. Eleazar soll eben diese Lose vor Gott werfen, um zu zeigen, wie es weitergeht für Israel. Es ist ganz interessant, dass Eleazar auf Deutsch Gott hilf oder Gott hilft bedeutet. Und genau das war es ja, was er tun sollte. Er sollte Josua die Hilfe von Gott vermitteln. Und wieder sehen wir, wie Gott einen wunderbaren Plan hat. Gott weiß, wie es weitergeht. Josua ist kein zweiter Mose. Aber er ist ein Diener, den Gott gebrauchen wird, um sein Volk zu führen. Gott wird Josua leiten und ihm die Kraft geben, die er für seinen Auftrag braucht. Und der Priester Eleazar steht an Josuas Seite. Gott wird sein Volk ins verheißene Land bringen. Gott hat einen Plan. Und gleichzeitig sehen wir, dass Gott noch einen größeren Plan hat. Josua ist kein zweiter Mose, aber es wird ein zweiter Mose kommen. Jesus Christus ist dieser zweite Mose. Und wie der erste Mose sehnt Jesus sich danach, dass das Volk Israel echte Leitung erlebt. In Matthäus 9, Vers 36 lesen wir, als Jesus aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sieht die Schafe, wie sie in die Irre gehen. Und er schüttelt nicht den Kopf über die Schafe. Er wendet sich nicht von diesen dummen Schafen ab. Nein, Jesus begegnet ihnen mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Und er ist bereit, mit seinem ganzen Leben der Hirte für diese Schafe zu sein und diese verirrten und verängstigten Schafe zu retten. Jesaja hat es ganz wunderbar beschrieben. Jesaja 53, Vers 6. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Schon Mose hat gesehen, dass dieses Volk einen ganz besonderen Hirten braucht. Josua war ein guter Hirte, der sich wirklich für das Volk eingesetzt hat, aber er war nicht der eine gute Hirte. Jesus Christus ist der gute Hirte. Er ist der zweite Mose, der den ersten Mose noch bei weitem übertrifft. Jesus hat die vollkommene Beziehung zum Vater. Er ist Gottes eigener Sohn. Und Jesus kam nicht nur, um Israel in das versprochene Land zu bringen. Er kam, um uns Menschen zu retten und in seine ewige Herrlichkeit zu bringen. Wie geht es denn weiter? Das war die große Frage von Mose. Das war die Frage von Israel. Und sie durften erleben, dass Gott einen wunderbaren Plan hat, dass er für sein Volk sorgt. Und Mose durfte erleben, dass Gott für ihn ganz persönlich sorgt. Wie geht es denn jetzt weiter? Das ist die Frage, die uns so oft bewegt. Und wir werden immer wieder dastehen und sagen müssen, ich weiß es nicht. Und dann kommt es darauf an, ob nach diesem ich weiß es nicht ein Aber kommt. Und vor allem, welches Aber dann kommt. Ich weiß es nicht, aber ich kenne den, der die ganze Welt in seiner Hand hält und dem vertraue ich. Ich weiß es nicht, aber ich kenne den guten Hirten, der mir versprochen hat, dass er mich niemals alleine lässt. Der mit mir auch durch ganz tiefe Täler geht. Und dieser gute Hirte weiß immer, wie es weitergeht. Er weiß es und er liebt mich. Er liebt mich so sehr, dass er bereit war, sein Leben für mich zu geben. Vielleicht ist die aktuelle Krise eine ganz besondere Chance. Die Chance, dieses, wie geht es denn weiter, ganz neu in Gottes Hand zu legen. Und im Vertrauen auf ihn diese besondere Situation zu nutzen, um seine wunderbare Botschaft und seine Liebe weiterzugeben. Um ganz neu zu lernen, was es heißt, Gemeinschaft zu leben. Wir dürfen zu ihm, zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, du siehst die Panik in dieser Zeit. Herr, du weißt, dass wir hin und her gerissen sind und uns fragen, wie wir richtig reagieren. Aber ich bin sicher, dass du weißt, wie es weitergeht. Und auf dich möchte ich vertrauen. Amen.